Expect, die Jugendsendung auf Radio Maria Österreich. We expect you, jetzt live.
Yeah. Well, I hear them singing in the streets now.
Jesus is alive.
And all creation shouts aloud.
Jesus is alive.
Now surely we can all be changed.
Jesus is alive.
And everybody here can know that.
Jesus is alive.
And I will live for all my days to raise a banner of truth and love. To sing about my Savior's love. And the best thing that happened, it was the day I met you.
Unter dem Namen Theo Detektiv mit Hut, Pfeife und Einglas macht er sich wie ein Detektiv für seine YouTube-Follower in diversen Videos auf die Suche nach Antworten auf die großen theologischen Fragen rund um Gott, den Menschen und die Welt, auch Leiden, Sterben und Glauben und vieles, vieles mehr. Ah ja, und Bewertungen der aktuellen Kinohits wie Barbie, Avatar 2 und so weiter werden dabei auch nicht ausgelassen. Dass er gerne den Menschen Antworten geben möchte nach dem Sinn des Lebens, nach der Wahrheit, liegt wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, darin, dass er selbst lange auf der Suche nach Sinn und Glück war. Dabei versuchte er es als Punk, in Business, schließlich auch mit Buddha und nun ist er mit Jesus Christus unterwegs. Und wie es zu diesem Wandel kommt, wonach er eigentlich in seinem Inneren auch gesucht hat, erzählt uns Gernot Zeilinger in den nächsten Minuten im Jugendabend Expect. Dazu begrüße ich auch Sie, liebe Zuhörer von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. Hier ist Barbara Mutsam. Ja, wir stehen ein paar wenige Wochen nach Ostern. Gerade zu Ostern haben wir ja den Tod und die Auferstehung auch von Jesus gefeiert. Und auch, dass wir selbst zu einem ewigen Leben nach dem Tod bei Gott gerufen sind. Wir haben einen Erlöser, nämlich Jesus Christus. Und ja, ihn zu erkennen ist eine Gnade, aber auch oft oder eine oder eigentlich täglich eine Lebensentscheidung. Und eine davon wollen wir jetzt eben von Gernot hören, wie er zu diesem Gott, zu diesem neuen Leben auch gefunden hat. Gernot, schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Wir haben uns ziemlich genau vor einem Jahr kennengelernt. Und jetzt stehen wir hier gemeinsam bei Radio Maria. Willkommen.
Stimmt. Ich freue mich, Barbara, dass wir mit dir zusammen plaudern zu dürfen.
Kurz zu dir, ich stelle dich kurz vor, du bist Ehemann, du bist auch Vater, du hast einen Abschluss in internationalen Wirtschaftsbeziehungen, so heißt's. Du studierst jetzt systematische und philosophische Theologie an der University of Nottingham, also da bist du eigentlich fertig, hast du
mir jetzt fertig geworden, im Dezember,
erzählt.
Ja.
Und Theologie geht noch weiter auf der Universität Wien.
Ja.
So. Und du leitest auch Profundum und was genau das ist und so weiter wirst du uns später noch erzählen. Außerdem habe ich herausgefunden, du bist ein großer Fußballfan und Filmeliebhaber.
Stimmt. Ja.
Jetzt müssen wir kurz einmal herausfinden, bevor du uns deine Geschichte erzählst, was ist eigentlich dein Lieblingsfilm, wenn du so viele Filme rezensierst?
Das ist eine richtig, richtig schwierige Frage.
Was schaust du gern?
Was schaue ich gern? Ich bin ein riesen Christopher Nolan-Fan. Also letztes Jahr Oppenheimer fand ich richtig, richtig stark. Aber so mein persönlicher Lieblingsfilm ist vielleicht American Beauty, 1999er Film von Sam Mendes. Richtig, richtig interessanter Film. Also wenn du auf den ersten Blick hinschaust, ist der Film relativ, also er ist bekannt für relativ krasse Darstellung von Sexualität, aber der hat eigentlich ganz, ganz eine tiefe spirituelle Botschaft, die ganz, ganz tief auch zum Nachdenken über Glauben aufruft und über den Sinn des Lebens. Ja, also ist ein bisschen ein underrated Film, nicht ganz so bekannt, aber den würde ich wahrscheinlich relativ weit oben einordnen.
Ist das auch der Grund, warum du gerne Filme schaust, um zu sehen, was macht, produziert die Welt da, aber was ist vielleicht das Gute auch oder das Schlechte, das man daraus sehen kann?
Voll, also es sind zwei Dinge. Also es gibt einen Filmtheoretiker, der heißt John Truby, der ist Drehbuchberater vom Beruf, der hat bei über 1000 Filmen mitgewirkt. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Anatomy of Story, und da sagt er, die Logik von einem Film ist die Logik nicht von ich denke, also bin ich, sondern von ich will, also bin ich. Also der Film ist immer von Sehnsüchten angetrieben. Mhm. Und das finde ich irgendwo ganz, ganz interessant zu sagen, was sind denn die Sehnsüchte? Also ein Film arbeitet ganz viel mit Sehnsüchten und du hast natürlich absolut recht. Also ein typischer Hollywood-Film hat ein zweistelliges Millionenbudget in Marktresearch reingesteckt, um zu sagen, was sind denn die Sachen, die Leute bewegen? Und typische christliche Prediger jetzt nicht ein zweistelliges Millionenbudget, um Research zu machen. Das heißt, einerseits finde ich Filme begeisternd und andererseits, genau, die sagen dir, was eigentlich Leute gerade für Fragen stellen in der Kultur, was sie gerade bewegt.
Ja, darüber sprichst du ja auch gerne dann auf deinem Kanal als unter dem Namen Diotektiv, um genau diese Sehnsüchte auch herauszuarbeiten. Man merkt auch, dass du ganz gut bist rhetorisch und genau die Antworten oder ja gut formulieren kannst. Ja, Sehnsucht, das ist ein großes Thema. Da wirst du uns dann sicher auch noch mehr von dir selber erzählen. Was war denn eigentlich deine Sehnsucht? Aber vielleicht noch ganz kurz, gibt es noch andere Hobbys? Du bist ja auch ein Familienmensch, nehme ich einmal an, mit deinen Söhnen. Spielst gerne Fußball, wenn es möglich ist, hast du mir erzählt.
Genau, also Fußball spiele ich mit meinen Söhnen natürlich irrsinnig gern. Es hat letzten Sommer bin ich jetzt im Fußballteam von meinem mittlerweile bald 12-jährigen Sohn, also am Donnerstag hat er Geburtstag, Trainer. Das heißt, dann dreimal die Woche darf ich mit ihm am Fußballplatz stehen und ihn trainieren. Das macht mir auch relativ viel Freude. Ist ganz witzig dabei. Ich habe am Wochenende jetzt 3-2 verloren und das war dann ein bisschen frustrierend, weil wir im letzten Moment noch einen Elfmeter verschossen. Das sind dann die Momente, wo man mitfiebert und mitzittert mit seinem eigenen Sohn. Das ist schon recht spannend. Ja, lesen natürlich, also Filme schauen, also das beschäftigt einen schon ganz, wenn man eh auch drei Kinder hat und eine Ehefrau. Dann.
Ja, aber wenn man das jetzt so hört, Fußball, Filme schauen, Kinder, wird aber nicht drauf kommen, dass du mal ganz in dieser Punk- oder ja anderen Szene auch drinnen warst. Vielleicht beginnen wir auch gerade jetzt einmal da, ganz am Anfang. Magst du uns mal erzählen, wie, wo bist du eigentlich aufgewachsen? Wie war so deine Anfangsgeschichte mit der Familie?
Ja, ich bin waschechter Wiener, sage ich immer. Also es gibt ein Buch, die Tante Jolesch, und da heißt es, waschechter Wiener hat auch eine böhmische Großmutter. Also selbst das schaffe ich. Ich habe auch böhmische Vorfahren. Bin in Wien groß geworden, so ein bisschen Käfigkicker, am Fußballspielen, am Nachmittag nach der Schule. Bin katholisch auch sozialisiert. Also meine Eltern sind in die Kirche gegangen am Sonntag. Genau, also das war so die Grundsozialisierung. Also mir war eigentlich das Fußballspielen wichtiger. Ich habe das auch dann geschafft auszuverhandeln, dass ich nur in der Kirche sein muss, bis ich zum Fußballplatz fahren muss. Das heißt, das war immer so die ersten 10 Minuten und dann habe ich mich verabschiedet von dem.
Aber so ein Profifußballer wolltest du nie werden?
Wollen schon, aber irgendwann ist dann der Knick gekommen. Also ich hätte schon gern für Sturm Graz einmal gespielt oder für den FC Barcelona oder so, aber dann Mittelfußbruch, Kniescheibenbruch, okay. Und dann eben das schon Punk erwähnt, dann so dieser Rüberschwung zu Drogen. Also ich habe dann irgendwann einmal auch ein paar Mal High gespielt und das hilft dann halt am Sprung in den Profifußball dann nicht mehr. Also es war dann so ein Mix. Also wenn man dann irgendwo merkt, dieser Traum erfüllt sich nicht, dann gibt es ja irgendwo auch andere Dinge, die man dann als Ausweg machen kann. Also genau, da ich kann mich einmal erinnern, ich war Verteidiger und ich wollte einen Ball klären im Fallrückzieher, weil ich eben High gespielt habe und das hat nicht funktioniert und dann haben wir ein Tor bekommen und das Match verloren. Und das ist so das Anfang vom Ende dann für Profifußball, wenn man solche dummen Entscheidungen trifft.
Okay, also ich hoffe, die Fußballer kennen sich jetzt aus, weil ich muss ehrlich gestehen, ich kenne mich nicht so aus mit der ganzen Fußballsprache, aber ja. Ich hoffe unsere
Es hat nicht erfolgreich geklungen für dich auf jeden Fall.
Okay, also ich soll jubeln, ui.
Nein, das war nicht.
Na gut, also du bist eben in die Kirche gegangen, katholisch so aufgewachsen, aber so traditionell würden wir wahrscheinlich eher sagen. Oder was für Rolle hat jetzt der Glaube oder der persönliche Glaube auch zu Gott gespielt?
Gar nichts eigentlich, also für mich. Also ich war relativ früh dann auch, eben auch wie dann die Fußballkarriere, so mit 15, dann sich abgezeichnet, also Profifußball wird sich schon immer ausgehen, mich relativ bald mit Marxismus beschäftigt gehabt. Und ja, es hat dann irgendwie, war für mich irgendwie interessanter als das. Also ich kann mich erinnern, ich war im Firmenunterricht im Stift Melk, haben wir damals im Firmenwochenende verbracht und ich habe eigentlich keine Erinnerung an das Firmenwochenende, aber ich weiß, wir haben hinterm Kloster Gras geraucht und dann aus dem Eisschrank im Kloster Bier geklaut. Das ist so die Grundding und ich habe dann einen Aufsatz abgegeben, dass Jesus der erste gescheiterte Revolutionär war, den die Kirche dann irgendwie, dessen Botschaft die Kirche verfälscht hat, also so jetzt traditionell kirchlich würde ich jetzt nicht sagen.
Aber kann man das sagen, wie bist du da hineingerutscht auch in das erste Rauchen vom Gras, hast du gesagt, und vielleicht so Dinge, die man nicht unbedingt tun sollte, sozusagen, waren es die Freunde oder warst du noch etwas gesucht, hat dir was gefehlt?
Ja, ich glaube, es ist schon noch eine gewisse Sehnsucht, also ich glaube, es passieren halt dann als Teenager mehrere Sachen. Also ich gehe dann, also ich weiß jetzt, Interesse an Marxismus und dann rübergehen in die Punkzeit. Und da ist es halt dann irgendwo so dieses Feststellen, eben die marxistische Analyse von unserer Gesellschaft ist, dass wir entfremdet sind, versklavt sind zum Unglück aufgrund der Produktionsverhältnisse, aufgrund der Unterdrückung der arbeitenden Massen. Und dann irgendwo festzustellen, es gibt keinen Ausweg. Also es gibt eine Punkband, die heißt Weezer. Und die singt zum Beispiel darüber, du bist im Endeffekt nichts als ein ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, bei Radio Maria ein A, Punkte, Punkte, Punkte im Raum der Zeit. In einem Riesenkosmos, dein Leben ist ohne Bedeutung, dein Leben ist ohne Sinn. Und wenn dein Leben ohne Bedeutung ist und ohne Sinn ist, und das ist schon etwas, was ich dann zu glauben angefangen habe, dann ist eigentlich das Beste, was du machen kannst, dieses Leben möglichst berauscht versuchen, in hedonistischem Glück zu ertränken, weil es gibt keinen Sinn, es gibt keinen Gott, es gibt keine Hoffnung, es gibt kein Ziel im Leben.
Das hast du zu dem Zeitpunkt mit 15 auch geglaubt, oder?
Ja, absolut.
Dir
absolut
angeeignet zu glauben eigentlich.
Voll. Also ich habe mich beschäftigt mit marxistischer Theorie, ich habe mich beschäftigt mit Punkbands und eben so diese Erkenntnis, also das Leben hat keine Zukunft, das Leben ist sinnlos.
Konntest du nur mit jemandem drüber reden? Jemand, der das auch mitbekommen hat?
Also eher im Freundeskreis, und da war es nicht, da war eher eine ähnliche Einstellung.
Ähnliche Richtung, ja.
Also bestimmt, also mein Vater und meine Mutter sind eigentlich absolut gesprächsoffene Leute, aber das waren nicht die Leute, wo ich hingegangen bin. Also wahrscheinlich hätte ich guten Rat bekommen, aber als rebellischer 15-Jähriger ist das nicht der Ort, wo du hingehst, um Rat zu suchen. Also ich bin eigentlich relativ gesehen mit einer guten Familie. Also tolle Eltern, tolles Familienumfeld, aber dort bin ich halt nicht hingegangen, sondern ich habe halt dann woanders den Ausweg gesucht.
Und das war in dem Fall halt die Punkszene wegen dem Marxismus. Und
ja, genau.
Ja. Wie war das Leben dann so als Punk? Kannst du mir da mal einen kurzen Einblick geben? Kann man das irgendwie zusammenfassen oder?
Ja, also es ist halt, es ist ja nicht ein Leben, wo du sich nach irgendwas strebst. Also ich bin halt dann in die Schule gegangen, soweit das meine Eltern wollten, bin aber dann durchgeflogen in der Schule. Der einzige Grund, warum ich nicht von der Schule geflogen bin, war dann auch, weil ich im Fußballteam gespielt habe und unser Schuldirektor war ein großer Fußballfan und das war ihm wichtig, dass wir die guten Spieler halten können. Aber ja, also es war eigentlich, also wie hat mein Alltag ausgesehen? Ich weiß nicht, ob meine Eltern es zuhören, aber am Montag in der Früh hatten wir 2 Stunden später Schule. Das heißt, meine Eltern waren schon weg, wenn ich in die Schule gehen hätte sollen. Und damit war das eigentlich die Gelegenheit, sich dann einzudecken mit Alkohol, Gras und dann den Vormittag zu verbringen und so seinen Tag zu verbringen und möglichst viel fortgehen, möglichst viel trinken, das halt das Beste rauszuholen für dich. Also gibt es ein Lied von einer Punkband namens Terrorgruppe, das heißt Hedonistische Heilsfront. Das ist es im Grunde genommen. Du holst das Beste raus aus dem kurzen Leben, was du hast, weil zu viel Sinn hat das nicht.
Und damit ist es dir auch mal gut gegangen sozusagen, oder warst du da glücklich drin mit dieser Anschauung, mit den Freunden, die du da noch hattest? Oder war es eben so, man sieht keinen Sinn im Leben, alles egal sozusagen?
Genau, weil du bist glücklich, weil du hast einen guten Rausch gehabt. Du bist glücklich,
weil es eh nichts gibt.
Also du hast keinen Anspruch. Also im Nachhinein kommt mir das unglaublich traurig vor eigentlich, so dein Glück zu suchen. Aber in dem Moment denkst du, dass das ist es. Genau, bis es dann halt zum Umdenken gekommen ist, aber voll.
Wow, wann kam dann das Umdenken?
Wann kam das Umdenken? Also es war für mich ein relativ konkreter Moment eigentlich. Also wie meine Freundin 16 war, ich 18 war, ist meine Freundin schwanger geworden. Und das war halt so der ganz, ganz große Umdenkmoment. Also ich kann mich erinnern, meine Tochter ist um 7:02 Uhr in der Früh geboren. Meine Freundin ruft mich an um 6 Uhr irgendwas in der Früh. Okay, sie kommt jetzt in den Kreissaal. Ich pack mich zusammen, fahr dorthin, krieg dieses Kind in die Hand gegeben. Und für mich ist schon dieser Gedanke dann gewesen, okay, mein Leben ist vielleicht sinnlos, aber nicht das Leben von diesem Kind. Also das Kind kann nichts dafür, dass es in ein sinnloses Universum geboren ist. Ich muss diesem Kind eine Zukunft bieten. Und das war so das erste Mal, wo ich für mich nochmal irgendwie einen Sinn gefunden habe, weil jetzt kann ich diesem Kind einen Sinn bieten in diesem Leben. Ich kann diesem Kind eine Zukunft bieten. Und das war schon der erste ganz große Wendepunkt für mich. Und ich glaube, wenn meine Tochter nicht geboren worden wäre, dann wäre, glaube ich, mein Leben komplett in die falsche Richtung abgerutscht. Aber das war halt der Punkt, dann das Leben anfangen, langsam zu ordnen, langsam in den Griff zu bekommen.
Und Verantwortung auch zu übernehmen.
Voll, absolut. Verantwortung für ein Leben zu übernehmen, was in eine riesige Welt geboren worden ist und Hoffnung braucht, Zukunft braucht.
Ja, ich denke mir manchmal, es wäre schön, wenn das bei jedem Kind, das kommt, oder die Eltern auch so sehen könnten. Aber vielleicht ist es auch, oder ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, in gewisser Hinsicht auch eine Gnade, dass du das in dem Moment erkennen konntest. Oder Geschenk, oder ich weiß nicht.
Es ist das Spannende, wenn man zum Glauben kommt, man erkennt im Nachhinein überall die Fingerabdrücke Gottes, also wo Gott am Wirken war. Also ich sehe das absolut als eine Gnade und als ein Geschenk von Gott, der mich da rausreißt aus diesem Leben und mir ein neues Leben schenkt. Also ein Buch, also ist ja ganz lustig, meine Freundin und ich hatten null Bezug zu irgendwas. Also ich bin zumindest kirchlich sozialisiert worden über meine Eltern. Meine Freundin ist eigentlich buddhistisch sozialisiert worden. Und sie hat dann auf Wikipedia irgendeinen Namen rausgesucht, den sie schön findet. Und unsere Tochter heißt Zoe. Und Zoe ist das altgriechische Wort, das neutestamentliche Wort für ewiges Leben. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie was Spirituelles reingelegt hätten damals. Aber im Nachhinein schon irgendwie spooky, dass genau das der Moment ist, wo mein Leben umgedreht wird von Gott. Weil Gott mir ein Kind schenkt, das ewiges Leben heißt. Und das auf einmal mich auf ganz andere Gedanken bringt.
Halleluja. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, einmal Musik zu hören, das zu verdauen und sich selbst einmal zu fragen, wo steht man denn gerade auch mit Gott oder im Leben? Was erwarte ich vom Leben oder was erwarte ich von Gott? Glaube ich an ihn oder nicht? Oder ja, sich einmal ernsthaft einfach diese Fragen auch mitzunehmen in diese Musikeinspielung.
Tut, das ist wohl getan, es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in zu erhalten. Drum lass ich ihn nur walten. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Seiner Huld und hab Geduld. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Dabei will ich verbleiben.
Punk, Business, Buddha, Jesus. Meine Suche nach Sinn und Glück, so sagt es Gernot Zeilinger selbst und erzählt uns heute im Jugendabend sein Zeugnis. Er hat uns jetzt am Anfang schon davon berichtet, wie er in dieser Punk-Szene hineingerutscht ist und wie er dann mit 18 Jahren, Freundin 16, sein erstes Kind, die Tochter, Suche bekommen hat und in diesem Moment, wo er das Kind in den Händen gehalten hat, eben gemerkt hat, so, für mich ist das Leben vielleicht schon vorbei oder gibt nichts Gescheiteres, aber das ist ein neues Leben und das Kind kann nichts dafür und da müssen wir jetzt schauen, wie es weiter oder was ich für sie eben auch an Verantwortung übernehme und ja, wie es mit ihr weitergeht. Ja, wie ging es dann weiter, Gernot?
Also für mich war dann so der erste Schritt mal mein Leben in den Griff zu kriegen, also so aufhören, Gras rauchen, Schule fertig kriegen. Also wir waren ja beide noch ohne fertige Schulausbildung.
Habt ihr gearbeitet oder Solala.
Okay. Halt. Also ich habe dann die Schule fertig gemacht, hab maturiert. Mhm. Dann bin ich ja daheim geblieben. Dann hat meine Freundin maturiert.
Also ihr seid dann auch zusammengezogen und habt das wirklich gemeinsam durchgezogen.
Genau. Also wir haben ein Jahr lang im Kinderzimmer gewohnt und dann ist immer in eine Wohnung gezogen gemeinsam. Mhm. Haben das dann durchgezogen, also ich bin halt auch verheiratet mit ihr, wir haben mittlerweile 3 Kinder, sind
Spoiler
mittlerweile
Alert.
Beide, ja, Spoiler Alert. aber ja, also wir haben das durchgezogen und dann war einfach das zuerst mal das Leben in den Griff kriegen, Schulausbildung fertig kriegen, ich habe dann im Kino gearbeitet.
Im Kino?
Ja.
Wie treffend. Okay.
Ja, das Kino hat sogar relativ geholfen, also ich kann mich erinnern, ich war einmal, also eben du bist ja noch im Leben in den Griff kriegen und dann so suchen jetzt mit dem Kind und dann war ein urkitschiger amerikanischer Film, also so richtig kitschig. Ich würde den jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber der hieß The Pursuit of Happiness von Will Smith, ein Film. Und da ging es eben um einen Vater, der auf der Straße ist mit seinem Sohn und dann sein Leben sich hocharbeitet und dann am Ende Milliardär ist. Und das hat mich schon inspiriert. Also so, ich meine, ich war nicht auf der Straße und ich war nicht alleinerziehend, aber halt so dieser Gedanke quasi, man kann sein Leben herumdrehen. Und das hat mir damals extrem geholfen eigentlich als Gedanke dieser Film und auch ein Vorbild geben können. Und das hat mich dann eigentlich orientiert. Ich habe dann maturiert, habe dann Bundeswehr gemacht und habe dann Karriere angefangen in der Wirtschaft zu machen. Also ich habe dann Wirtschaft studiert neben meinem Vollzeitjob und habe dann mich hochgearbeitet von quasi Buchhaltungstätigkeiten nach der Matura, also Kinokasse, Buchhaltung und dann irgendwann war ich Osteuropa-Verantwortlicher bei einem Unternehmen, Finanzverantwortlicher nach meinem Studium.
War das einfach, diese Punk-Szene, die Freunde, die Drogen auch einfach hinter dir zu lassen?
Ja, weil du einen anderen Fokus hast. Also einerseits, ich habe
also immer Entschiedenheit.
Noch Entschiedenheit, ja. Du hast ein Kind, also eben dieses Kind macht was mit dir. Ich meine, ich habe immer noch gute Freunde, mit denen ich damals, wo wir gemeinsam das Leben in den Griff bekommen haben, interessanterweise ist ein guter Freund von mir, weiß nicht, ich glaube, ich werde ihm das weiterschicken, wenn das online geht. Der ist mittlerweile, glaube ich, HTL-Lehrer und wir haben damals beide unser Leben irgendwie nicht in den Griff bekommen und haben es mittlerweile beide in den Griff bekommen. Aber genau, also es war dann schon leicht, weil du einfach sagst, da gibt es jetzt was, wofür es sich auszahlt zu leben. Und dann bist du eh so busy, weil dann hast du das Kind und du hast die Freundin und du musst irgendwie Geld zusammenbekommen und du arbeitest im Kino. Also ich bin in die Schule gegangen bis am Nachmittag und nach der Schule ins Kino und dann kommst du aus dem Kino heim um Mitternacht. Da hast du eh keine Zeit mehr, irgendwas großartig anders
also
zu tun.
Also das Kind hat dir eigentlich dann auch einen Sinn gegeben, so im Leben kann man
voll
sagen. Ja.
Also war echt ein Geschenk von Gott am Ende des Tages. Also eben damals hätte ich es nicht so genannt, damals hätte ich es nicht so erkannt. Aber im Nachhinein ja, auf jeden Fall. Genau.
Okay, und dann hast du Karriere gemacht.
Dann habe ich Karriere gemacht.
Dann ging's los.
Es war irgendwie eine coole Zeit. Also du hast auf einmal so ein Ziel im Leben. Also man irgendwo so dieser ganz starke. Es gab auch ein Buch, also von Gerald Hörhan, das heißt Investment Punk.
Also heute müssen wir mitschreiben bei all den Tipps, die du uns gibst.
Mein Leben ist geprägt von Filmen und Büchern irgendwie.
Deswegen hast du ja auch einen eigenen YouTube-Kanal.
Mittlerweile ja. Also Gerald Hörhan hat ein Buch, das heißt Investment Punk, und da sagt er, die wahren Punks sind nicht die, die aussteigen, sondern die, die wirklich das meiste aus dem System machen und reich werden und unabhängig werden, weil sie das Geld haben dazu. Und das war damals dann schon so meine Vision. Also du lebst auf einmal für diesen Erfolg. Also ich habe 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet. Auf einmal habe nebenbei studiert, habe mein Studium, das ist keine glorreichen Uni, ich war auf der FH Eisenstadt, das ist nicht das Zentrum der Welt, aber eine coole Institution damals, weil die haben halt ermöglicht, dass man neben dem Job noch Studium machen kann. War dort einer von mit ausgezeichnetem Erfolg, mein Studium abgeschlossen. Also es war irgendwie so ein ganz neuer Drive drin im Leben. Auf einmal hast du was, für das du lebst. Und mein Ziel war irgendwie so mit 30, möchte ich ausfinanziert sein, möchte ich mein Leben im Griff haben, möchte meiner Familie Zukunft bieten finanziell. Und dafür das habe ich dann gelebt, zu sagen, hart arbeiten, um Geld zu haben, um ein gutes Leben für meine Familie zu bieten.
Und in all dem hat aber Jesus jetzt noch keine Rolle gespielt. Eigentlich.
Nicht wirklich, nein. Also das Größte der Gefühle war irgendwie so sagen, ich lasse jetzt meine Tochter halt dann taufen, weil irgendwie, das war für mich irgendwie so ein Zurückkehren zu diesen Wurzeln von, okay, da war mal was, das war irgendwie wertvoll, was hat jetzt irgendwie für mich keinen, also ich habe nicht geglaubt, dass es einen Gott gibt oder sowas, aber ich habe mir gedacht, okay, das ist halt irgendwas, was man halt tut, wenn man sein Leben im Griff hat, dann lass mal sein Kind taufen, also das gehört halt irgendwo dazu.
Okay.
Aber es, irgendwie gläubig war ich nicht, dass mein Vater halt ein bisschen angeklopft mit Glauben, der hat mir dann irgendwann eine Bibel geschenkt, aber ich habe sie nicht mehr wirklich intensiv gelesen.
Der fährt heute viele Wahrheiten.
Ja, genau. Aber genau, das war schon so diese Richtung zu sagen, genau. Aber es hat halt so ein bisschen dieser kulturelle Touch vom Christentum, den ich hatte. Dieses kulturelle Touch von meinem katholischen Background. Der war dann, hat er schon halt im Hintergrund ein bisschen angefangen mitzuspielen. Weil du halt sagst, okay, ich lass mein Kind taufen, man hat eine Kinderbibel, man möchte eine Zukunft geben. Und das sind ja wertvolle Märchen. So eine Bibel hat ja nette, wertvolle Märchen und Geschichten, die gehören halt zu unserer Kultur.
Okay, genau. Deswegen hattet ihr auch eine Bibel zu Hause und das, seit ich mich erinnern kann, war ja dann auch der Auslöser eigentlich, wieder das Kind und die Bibel für Jesus. Und dazwischen noch kurz andere Weltreligionen ausprobieren.
Genau, also es passieren immer mehrere Sachen gleichzeitig im Leben. Also du hast so diese Karriere und während ich diese Karriere mache, ist es eben so, wir haben diese Kinderbibel zu Hause, die meine Frau gekauft hat. Und uns war ganz wichtig, wenn wir gesagt haben, wir wollen unserer Tochter eine Zukunft bieten, die soll am Abend vorgelesen bekommen. Das ist ganz wichtig für Kinder, dass sie vorgelesen bekommen und das war so mein Kontaktpoint. Also ich bin halt spät abends heimgekommen, habe meiner Tochter vorgelesen und in der Früh habe ich sie in die Schule gebracht und dazwischen war ich arbeiten oder studieren. Und sie wollte unbedingt diese Kinderbibel lesen. Und das war dann so ein 3 Jahre langer Prozess, sich mit dieser Kinderbibel auseinanderzusetzen und dann mal zu sagen, okay, das ist ein nettes kulturelles Märchen, so Stück für Stück zu erkennen, das ist vielleicht doch wahr. Und der Buddhismus kommt da hinein, kommt parallel hinein in Wahrheit. Das ist eine parallele Suche, weil meine Frau ist halb Thailänderin, ihre Mutter ist streng, glaube ich, Buddhistin. Und Thailand, also ich liebe Thailand. Die Kultur ist so schön von diesem Land. Die Leute sind so freundlich und natürlich, du gehst dann dort in den Tempel und schaust dir das mal an und redest mit buddhistischen Lehrern. Also ich war jetzt nie irgendwie so streng praktizierender Buddhist. Du setzt dich mal also in dieser Suche dann auseinander und sagst, okay, das kann, also irgendwann kommst du drauf, das kann nicht alles sein, Geld zu haben. Was gibt's jetzt dann noch mehr zu erreichen?
Also du hast immer noch gesucht, trotz allem. Ja,
also meine Tochter ist halt an mehreren Schlüsselpunkten. Also ihre Kinder, also ihre Geburt, ihre Kinderbibel. Und ich kann mich erinnern, ich habe sie einmal in die Schule geführt, nach Wien ran. Und ich habe halt nur diese paar Minuten und irgendwo redet sie dann drüber und sagt zu mir, ja, warum arbeitest du so viel, Papa, du bist so wenig zu Hause eigentlich, und ich sage, ja, ich muss halt viel arbeiten, weil wir brauchen halt Geld, weil wir wollen halt schön in Urlaub fliegen und wir wollen Geld haben, ich möchte, dass du auf eine Privatschule gehst, ich möchte, dass du das alles hast, und sie sagt dann irgendwo zu mir, ja, aber du weißt schon, dass Jesus sagt, man kann nicht für Geld und für Gott leben, das geht nicht gleichzeitig, man muss sich da entscheiden.
Also sie hat von der Bibel gesprochen.
Ja, absolut, und sie hat auch immer Fragen gestellt. Ja, die war super. Und also meine Tochter, die wird heuer 18, die war absolute Evangelistin, die hat da halt mit dieser kindlichen Naivität Fragen gestellt, die mir immer wieder dann auf diese, ich glaube, ich wäre zufrieden gewesen, weil ich hatte jetzt mein Leben im Griff, ich wäre zufrieden gewesen, weil ich hatte auf einmal Geld. Aber da war halt dieses Kind, das so mit kindlicher Naivität Fragen stellt und sagt, Papa, ist es das alles, ja.
Okay, und dann, das hat dich dann zum Nachdenken bewegt.
Genau, voll.
So, dass du gemerkt hast, nein, stimmt, irgendwo, Ja.
Es muss mehr geben.
Doch nicht,
es muss mehr,
geben.
Also dann halt sich mit dem Buddhismus auseinanderzusetzen. Also es war schon auch eine ganz interessante Religion natürlich, der Buddhismus. Mhm. Und sich auseinanderzusetzen mit dem christlichen Glauben, also von, okay, das ist ein nettes Märchenbuch hin, so, okay, da ist vielleicht doch was wahr und das ist vielleicht doch passiert und dann halt Stück für Stück zu forschen und nachzudenken über eben, über Glaube, über Sinn, über Gott, und da tiefer zu graben.
Machen wir nochmal kurz Musik und dann hören wir in einem letzten Teil, weil die Zeit einfach so schnell verfliegt. Ja, was jetzt deine Entscheidung eigentlich für Jesus war, was das konkret jetzt heißt und wie sich dein Leben dadurch auch gewandelt hat. Gerne. Das wollen wir natürlich wissen. Wie ist es dann weitergegangen? Also warum war es dann auch nicht der Buddhismus? Was hast du im Buddhismus nicht gefunden, was Jesus dir dann gegeben hat?
Voll. Ich fange mal an, was ich im Buddhismus gefunden habe. Das Positive zu sagen. Ich finde es immer gut, weil ich für mich ist Jesus einfach der Größere und der Schönere in dem Ganzen. Und ich glaube, was der Buddhismus einfach zeigt, ist, dass dieses Leben halt doch zu einem gewissen Grad ein Hamsterrad ist. Also was ich es gibt ja in der Bibel im Buch Kohelet gibt's ja auch diese Aussage quasi vom Prediger, alles Leben ist wie Haschen nach Wind. Und das hast du im Buddhismus ja auch ganz stark. Also alles Leben ist Dukkha, es ist unvollständig, du kommst nirgends an, du bist gefangen in einem Durst, den du niemals stillen kannst. Und die Antwort im Buddhismus ist halt, du kannst in dir stillen, diesen Durst, du wirst ihn dir nicht mehr stillen können, aber es gibt einen Ausweg aus diesem Hamsterrad, indem du den achtfachen Pfad gehst. Richtige Achtsamkeit, richtige Rede, richtiges Denken. Das ist so ein bisschen so wie, okay, ich bin gefangen, ich habe einen Durst, den kann ich stillen und der Buddha wirft mir gute Ratschläge zu, wie ich's besser machen kann. Und für mich ist dann schon jetzt in meinem Nachhinein, also damals in dem Suchen, war dann halt zu sagen, okay, das wirkt irgendwie interessant und hilfreich. Aber auf der anderen Seite, Jesus macht ähnliche Analysen, er sagt ja auch quasi, wir haben Sehnsüchte, die niemals gestillt werden können. Aber er bietet halt mehr. Also die Behauptung von Jesus ist ja nicht nur, ich werfe dir jetzt ein Buch hinunter oder ich gebe dir Ratschläge, sondern der Punkt von Jesus ist, ich komme, um die Gefangenen zu befreien. Ich komme, um wirklich, also wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das heißt, wenn wir Sklaven des Durstes sind oder der Sehnsüchte sind, so wie der Buddha es sagt, und unserer Begierden, dann braucht man halt mehr als gute Ratschläge. Dann braucht man jemanden, der kommt und sein Leben für die Sklaven aufs Spiel setzt. Also von der Story her, von der Geschichte her, ist die Geschichte von Jesus halt nochmal einen Step weiter. Und dann natürlich in dem Auseinandersetzen mit Jesus zu sehen, dass es historisch war, gibt es dieses schöne Dilemma von C.S. Lewis mit, okay, entweder er ist verrückt, ist Jesus, wenn er behauptet von sich, er ist Gott, oder er ist ein Lügner, oder er ist wirklich unser Herr und Erlöser und wirklich der wahrhaftige Gott. Und so zu sehen, warte mal, all diese anderen Wege sind eigentlich verschlossen. Also ich kann mich erinnern an einen Moment, es waren zwei Momente für mich, ich weiß, ich antworte immer relativ lang, aber zwei Momente, der eine intellektuell und der andere existenziell. Der eine intellektuelle Moment war, ich beschäftige mich historisch mit Jesus und sehe, dass das eben voll viel Sinn macht. Und dann lese ich ein Buch von einem jüdischen Apologeten, der irgendwie so sagt, okay, das alles mit Jesus, das war eigentlich ein guter pharisäischer Rabbiner und Paulus hat diese Message verfälscht und hat damals irgendwie so Rezession haben gesagt, das ist eine super gute Widerlegung des christlichen Glaubens. Und ich lese dieses Buch von diesem jüdischen Apologeten und denke mir, also wenn das eine gute Widerlegung vom christlichen Glauben ist, das hat keine Hand und Fuß. Also da weiß ich mittlerweile historisch genug, um zu wissen, das mit Jesus, das ist nicht verfälscht. Also das mit Jesus, auf das kann man wirklich zurückgehen. Und dann kann ich mich erinnern, ich habe mein Studium in Eisenstadt eben abgeschlossen gehabt, als einer von den Besten mit ausgezeichnetem Erfolg, fahr heim und bleibe in Maria Lanzendorf, das ist eine katholische Kirche, einfach diesen inneren Drang, dort stehen zu bleiben. Und setze mich in die Kirche rein und da hast du drei Kreuze nebeneinander, in der Mitte Jesus und daneben die zwei Diebe und diese zwei Diebe kämpfen so an gegen ihr Schicksal. Und in der Mitte hängt Jesus mit diesem Frieden und ich habe zu Gott gesagt, Gott, diesen Frieden wünsche ich mir, wenn du wirklich real bist, wenn du bist, wer du behauptest, dass du bist und irgendwie so vom Kopf her macht Sinn, dann schenk mir diesen Frieden. Zeig dich mir, dass du wahrhaftig bist. Und das war so dieser Moment, also man kann intellektuell ganz lange suchen und überlegen, aber es ist ein Moment zu sagen, also mit Gott ins Gespräch zu kommen, sagen, sprich mit mir Gott, ich wünsche mir das, kommt dann zusammen. Und das war für mich schon irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, okay, es macht mehr Sinn als der Buddhismus, es macht mehr Sinn als fürs Geld zu leben. Es gibt Sinn im Leben und das ist alles in Jesus zu finden. Das ist historisch begründbar, das ist, hat Hand und Fuß, dieses Ding, diese Person.
Und dann diese Entscheidung auch für ihn. Und hat er dann zu dir gesprochen und hat er dich dann geführt? Wie war das dann?
Ja, es war.
Sollen wir jetzt schon wissen?
Ja, es war, du hast überall, wir haben vorhin auch in der Pause drüber gesprochen, du hast überall diese Fingerabdrücke. Mm. Also ich habe dann ziemlich willkürlich einen christlichen Film von meinem Bruder geschenkt bekommen, unabsichtlich eigentlich. Mhm. Wir haben beide immer Football gemeinsam geschaut und dann, also American Football geschaut. Und dann hat er mir einen Footballfilm geschickt und es war so ein typisch kitschig amerikanisch-evangelikaler Film. Das war jetzt nicht filmisch der größte Film, der je gemacht worden ist. Aber da waren Christen, die hatten so eine Freude. Und ich habe so christliche Gemeinden gegoogelt und bin da dorthin gegangen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, der Prediger dort, der hat so eine grüne Basisbibel gehabt. Da habe ich gesagt, das ist wirklich interessant, das kaufe ich mir. Dann habe ich mir diese Bibel gekauft und habe angefangen, die Bibel zu lesen. Also nur Neues Testament, damals die Basisbibel. Und auf einmal habe ich echt das Gefühl gehabt, Gott spricht zu mir. Also ich kann mich erinnern, ich habe meiner Frau angefangen zu reden und gesagt, hey, du musst das durchlesen. Ich habe gerade die Frage und Jesus gibt mir genau auf das eine Antwort und da ist genau das. Und ich habe nicht genug bekommen können vom Bibellesen. Ich habe das Gefühl gehabt, Gott spricht zu mir durch diese Bibel so, so klar. Und dann war nochmal so ein merkwürdiger Moment. Also meine Frau war eben nicht gläubig an dem Punkt. Die ist halt, dann sagt, okay, jetzt nächste Schraube, die irgendwie locker ist, aber man hat zumindest lang genug Geschichte zusammen. Also wenn man sich in einer Punkbar kennenlernt, dann ist man jetzt schon lang genug zusammen, dass man über das auch noch hinwegsehen kann. Und dann war es so, sie hat mir dann, weil ich mich halt jetzt für Jesus interessiere, ein Buch geschenkt gehabt, das heißt Not a Fan von Carl Eidelman, wo es darum geht, Jesus möchte nicht nur Bewunderer, er möchte Leute dem nachfolgen. Mhm. Und ich habe das Buch, das hat es mir zu Weihnachten geschenkt damals. Also ich bin irgendwie, so diese Entscheidung habe ich getroffen im September. Zu Weihnachten schenkt sie mir dieses Buch. Da habe ich den ganzen Herbst schon die Bibel aufgegessen vor lauter Freude. Ich habe schon zweimal das Neue Testament durchgehabt und einfach urviel Freude gehabt an dem. Mhm. Und dann sagt der Autor in dem Buch, okay, Jesus will, dass du ihm wirklich nachfolgst. Und so diese, quasi so, Jesus wirklich zu hören und sagen, Gernot, wie ist es jetzt mit dir? Folgst du mir nach? Willst du mir dein Leben geben? Und das war echt, also ich bin echt nicht jemand, der an Wasser gebaut ist. Also ich bin relativ am Fußballplatz ist man jetzt nicht an Wasser, nah an Wasser gebaut. Punk-Szene ist jetzt auch keine tief emotionale Szene. Mhm. Also ich kann wahrscheinlich aufzählen, wie oft ich in meinem Leben geweint habe an diesem Punkt. Mhm. Zu Weihnachten das Buch im Innerhalb von 24 Stunden durchgelesen und sagen, also in Tränen, ja, das will ich. Also
das
ich will dir nachfolgen, ja, voll. Mhm. Genau, und das war so der Anfang dann von diesem Weg jetzt. Dann auch mehr das Neue Testament dann auch nochmal zu lesen, das Alte Testament auch zu lesen, die ganze Bibel zu lesen, aber genau.
Und dann eben von diesem Beschenktsein, erster Gottesbegegnung hinein, das in die konkrete Nachfolge. Mhm. Auch mit deiner ganzen Familie dann, also deine Frau zumindest jetzt, glaube ich, geht mit dir auch diesen Weg.
Voll, also meine Frau und ich haben eine interessante Beziehung, weil meine Frau...
Das wäre eine eigene Sendung wahrscheinlich.
Genau. aber ihr Grundpunkt ist immer zu sagen, zuerst einmal skeptisch zu sein, wenn ich etwas sage. Das heißt, ich werde gläubig und dann hatten wir ganz, ganz viele Diskussionen darüber. Also ich war total begeistert von dieser Bibel und sie hat alle möglichen Einwände gehabt. Also sie ist eben, ihre Mutter ist buddhistisch, ihr Vater ist mittlerweile auch Christ, aber war damals so sehr esoterisch angehaucht. Und für die hat das halt null Sinn ergeben. Und irgendwann hat sie mich dann angerufen am Heimweg so, hey, ich habe gerade mit unserem Prediger in unserer Gemeinde geredet und ich würde mich jetzt auch taufen lassen. Ich bin, glaube ich, so, hättest du das nicht mir zuerst sagen können? Also das wäre aber voll. Also es war dann, also meine Frau ist auch gläubig, also meine Frau ist jetzt bei uns in der Pfarre für die Kindergottesdienste verantwortlich und macht ganz, 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 ganz viel da in dem Bereich. Also es war dann meine Tochter hat sich, also es ist ganz, ganz viel dann passiert, dass mein Schwiegervater ist dann zum Glauben kommen und so. Also es ist...
Also es hat sich ausgewirkt auch. Deine authentische Jesus-Nachfolge auch auf die Kreise rundherum eigentlich. Ja.
Voll.
Ja, und das geht ja so weit, dass du auch davon missionierst auf YouTube und so weiter. Profundum ist da natürlich auch ein Name, gell? Und Campus für Christus, wo du auch viel tust. Ja, ich glaube, wir brauchen wirklich eine eigene Sendung, aber vielleicht noch eine letzte Frage für dich zum Schluss. Also in Jesus hast du jetzt Sinn und Glück gefunden für dein Leben. Bleibst du hier mit ihm unterwegs?
Ja, auf jeden Fall. Also Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und eben, man findet Leben, Sinn, wahres Leben in ihm. Man findet die Wahrheit in ihm. Und das ist ein Weg, den man mit ihm unterwegs ist. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres. Mhm. Und wie du sagst, also ich habe jetzt eben habe die Freude, Profundum zu leiten. Und da wollen wir auch so Dialogformate entwickeln, weil ich das für mich so hilfreich gefunden habe, zu sehen, eben unterschiedliche Dialoge. Also ich war jetzt im März, habe ich mit dem Präsidenten der österreichischen buddhistischen Religionsgemeinschaft über Jesus und Buddha plaudern können. Oder mit einem Muslim oder eben einem Atheisten und einem Christen in Gespräch zu werden. Unterschiedliche Gespräche einfach zu sagen, Jesus hat für alle Bereiche des Lebens Relevanz. Also natürlich für unsere Ewigkeit, für unser ewiges Heil, aber für alle Aspekte unseres Lebens ist Jesus relevant.
Halleluja. Danke, ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort, das wir nehmen können. Was ist so? Oder gibt es da etwas, wo du sagst?
Also mit Jesus enden ist immer gut.
Sehr gut. Also Jesus hat das letzte Wort. Danke, lieber Gernot, für dein Zeugnis. Man kann ja viel noch von dir hören. Eben, haben wir schon erwähnt, auch mit deinem Kanal. Und bestimmt werden wir auch dich bei uns wieder mal hören. Würde mich freuen.
Hoffentlich, würde mich auch freuen. War schön, mit dir zu plaudern.
Ja, danke für dein persönliches Zeugnis. Und jetzt würde ich sagen, jetzt loben wir Gott mit in RM Music and More, die Rosa für euch vorbereitet hat. Und dem Album, wo es auch auf die, oder über Jesus und die Auferstehung von Jesus geht. Viel Freude mit RM Music and More.